Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Kindersklaven in Indien produzieren Grabsteine für deutsche Friedhöfe. Diese Schlagzeile klingt absurd, sie ist aber trostlose Realität. Niemand weiß das besser als Benjamin Pütter. Pütter ist der Experte für Kinderarbeit in Indien. Über 80 Mal hat er das Land bereist, 2 Mordanschläge hat er überlebt.
Einmal war das, als wir Kinder aus der Teppichindustrie befreien wollten. Wir fuhren mit 2 Autos von 2 verschiedenen Richtungen auf das Dorf zu, wo wir befreien wollten. Und die in einem anderen Auto riefen mich an und sagten, pass mal auf Benjamin, hier stehen lauter Inder mit Gewehren. Wir sind ausgestiegen, haben gefragt, was los ist. Sie meinten, ja, hier soll ein Ausländer kommen, der will hier Kinder rausholen, den werden wir erschießen.
Okay.
Ich saß zum Glück im anderen Auto, wir konnten fliehen. Und das zweite Mal? War, da war ich mit einem Redakteur der Süddeutschen Zeitung für einen Bericht, der dann auch erschien, 10 Seiten in der Süddeutschen Zeitung zur Kinderarbeit in Exportsteinbrüchen. Und als wir im Hotel waren, stellten wir fest, dass wir geortet werden sollen, dass man uns rausgekriegt hat, dass man uns umbringen wollte. Wir mussten dann die SIM-Karten aus dem Handy rausmachen. Wir mussten dann schnell fliehen aus dem Hotel. Wir sind dann mit Motorrikschas einfach so und haben die schnell auch nochmal ein paar Mal gewechselt. Sind dann in irgendein Hotel, was keiner kennt, irgendwo hin und wie Sie merken, ich habe überlebt.
Wer hat in diesen beiden Fällen den Auftrag gegeben, Sie umzubringen?
Beim Teppich war das ganz klar der Teppichbesitzer. Das andere war ein Exporteur, wahrscheinlich, das kann man natürlich jetzt nicht genau wissen, aber wahrscheinlich der Exporteur für Grabsteine nach Deutschland, der gerade 13 Milliarden Euro, und ich habe mich nicht versprochen, 13 Milliarden Euro Steuer hinterzogen hat mit dem Export von Grabsteinen nach Deutschland.
Wer hat das festgestellt?
Die indische Regierung, ein Spezialrapporteur, der gerade einen 6.000-Seiten-Bericht dazu an der indischen Regierung abgeliefert hat.
Ja.
Der ist allerdings noch geheim. Es gibt eine 1.500-seitige Zusammenfassung, wo das alles drinsteht. Und der darüber hinaus auch Menschenopfer gemacht hat im Steinbruch, um mehr Geld zu verdienen. Er hat seinen Pfarrer geschickt, geh doch bitte mal ins Dorf und guck mal, ob du Kinder und Behinderte findest, bring mir die in den Steinbruch. Dort wurden diese Kinder und Behinderten einem Gott geopfert und ermordet praktisch und dann dort verscharrt, um mehr Geld zu verdienen. Der Spezialrapporteur hat 5 Leichen bereits ausgegraben.
Und das alles findet in Indien statt, unter den Augen der Öffentlichkeit, unter den Augen der Behörden?
Der Spezialrapporteur hat geschrieben, wir kommen gegen diesen Menschen nicht an mit der Polizei, weil sie alle bezahlt sind von diesem Exporteur, der ja 13 Milliarden allein Steuer hinterzogen hat, der kann sie natürlich auch die Polizei bezahlen. Wir kommen nicht an mit den Politikern vor Ort in diesem Bundesstaat Tamil Nadu, weil die Minister selber die Exporteure sind. Und wir kommen nicht an mit den Gerichten, weil sie alle mit dem Tod bedroht werden, die Richter. Das heißt, wir müssen ein Spezialgericht aus Delhi einsetzen, um überhaupt diesen Menschen habhaft zu werden.
Welche Erfahrungen haben Sie mit Ihren vielen Besuchen in Indien gemacht, mit der Politik dort und mit der Polizei dort?
Es gibt ganz viele Politiker und Polizei, die korrupt sind. Aber, wie sagt der Kölner, jeder Jeck ist anders. Es gibt immer auch ganz tolle Menschen darunter. Wenn der oberste Polizeipräsident eine Botschaft an alle Polizeistationen herausgibt, morgen kommt eine Befreiungsaktion, Sie haben Polizeikräfte zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie es nicht tun, werden Sie sofort entlassen. Und wenn dann so etwas kommt, dann stehen die auch Gewehr bei Fuß und machen mit, weil sie sonst wissen, der oberste Polizeipräsident wirft sie sonst sofort raus.
Und Befreiungsaktionen dieser Art haben Sie miterlebt?
Ja.
Erfolgreich?
Ja.
Benjamin Pütter war in dieser Woche bei uns. Er arbeitet für die katholische Kirche in Freiburg und er kümmert sich speziell um Kinder und Sklavenarbeiter in Indien. Lange davor, in den 80er Jahren, war Pütter auch der Redenschreiber einer gewissen Petra Kelly.
Sie war grandios in ihrer Wahrnehmung von Problemen. Alles, was sie auf Probleme aufbrachte, stimmte und war neu. Allerdings als Mensch war sie nicht ganz einfach, ja.
Ja, was haben Sie über Politik gelernt in dieser Zeit damals?
Ich habe gelernt, dass alle Politiker Selbstdarsteller sind und dass das Themen ganz oft egal sind. Hauptsache, ich bin in Medien. Schaffe ich die 8-Uhr-Nachrichten, ist die Maislatte. Oder schaffe ich Spiegel, dort berichtet zu werden. Und mit welchem Thema ist mir eigentlich egal. Und ich selber bin auch gerne heute bei Ihnen im Radio. Aber es ist immer zu einem Thema. Und wenn es zu dem Thema ist, dann finde ich es gerechtfertigt. Und ich finde Politiker, die sich an ihre Themen halten, ist es für ihren Wahlkreis oder ist es das Thema, für die sie in der Partei dastehen, dann halte ich sie für gut.
Was für einer ist denn Norbert Blüm, mit dem Sie ja eine Zeit lang zumindest doch relativ viel zu tun hatten?
Auch bis heute habe ich viel mit ihm zu tun und ich schätze ihn sehr als Mensch und als Politiker, egal ob die Renten sicher sind oder nicht. Er war schon immer eindeutig gegen Kinderarbeit, hat sich da damals sogar gegen die FDP durchgesetzt, als er noch Minister war.
Ja.
Und dafür schätze ich ihn und in dieser Funktion arbeite ich sehr gerne bis heute mit ihm zusammen.
Sie waren mal mit ihm in Indien, bei welchen Außentemperaturen?
Es war zweimal mit Ibrenien. Einmal haben wir wirklich Kinder aufgesucht in Exportsteinbrüchen. Das war 52 Grad im Schatten und wir sind beide fast gerannt. Er über 80 Jahre alt in den Steinbruch hinein, haben dort Kinder gleich gesehen, sie mit großlinsigem Futterbrat aufgenommen und dann dort gewartet, bis sie wieder zu uns gebracht wurden, weil wir gesagt haben, wir haben sie hier auf dem Futterbrat gesehen, bitte bringen sie her. Und er hat dort gesessen und ist nicht gewichen, ist nicht zurückgegangen. Und da war kein Fernsehteam dabei, da waren nur wir beide alleine. Und
wie erschütternd war das für Sie beide?
Bei diesen Temperaturen müssen Kinder arbeiten. Kinder, die wir so gerne in der Schule sehen würden. Das bricht einem schon fast das Herz.
Hat das denn was genützt und was gebracht, dass Sie diese Fotos gemacht haben und damit auch der Öffentlichkeit diese Grausamkeit dokumentieren konnten?
Ich wurde vor Gericht gezogen mit Herrn Blüm vor 4 deutsche Gerichte, wo sie uns verbieten wollten zu sagen, es gibt Kinder bei den Exportsteinbrüchen.
Wer wollte Ihnen das verbieten?
2 Steinmetze in Deutschland, die bezahlt wurden von indischen Steinmetzen. Das ist, bis heute kann man das im Internet finden, dass sie sich loben dafür, dass sie diesem deutschen Importeur 30.000 Euro zur Verfügung gestellt haben, um mich juristisch fertig zu machen. Herr Blüm und ich wurden vor 4 deutsche Gerichte gezogen, sollten dort verurteilt werden, nicht mehr sagen zu dürfen, dass es Kinder bei den Exportsteinbrüchen gibt. Unsere Fotos wären in Bollywood-Studios mit Filmschauspielern gemacht. Aufgrund meiner GPS-Daten an meiner Kamera konnte ich genau beweisen, an welchem Tag, in welcher Stellung ich, in welchem Steinbruch ich die Fotos gemacht habe. Es ist, und wir sind dazu freigesprochen worden. Allerdings verurteilt worden sind wir bei der Androhung von 250.000 Euro Geldstrafe, Herr Blüm und ich, dass wir keiner deutschen Stadt sagen dürfen, bitte ändert eure Friedhofssatzung, damit nur noch Grabsteine ohne Kinderarbeit aufgestellt würden. Okay. Wenn ich das machen würde, hier im Radio oder woanders, müsste ich 250.000 Euro Geldstrafe zahlen, weil ich den Verkauf von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit, ich zitiere wörtlich aus dem Urteil, der auch in Deutschland erlaubt ist, verhindern würde und damit den Steinimporteuren schaden würde.
SWR 1, Leute der Woche jetzt mit Nicole Köster und mit Insa Thiele-Eich. Frau Thiele-Eich kommt aus Heidelberg. Sie arbeitet als Meteorologin an der Universität Bonn. Und sie ist in diesem Jahr in die Schlagzeilen gekommen, weil sie als erste deutsche Astronautin noch vor 2020 auf eine Forschungsmission auf die ISS soll. Stellt sich also auch die Frage, wie diese Auszeichnung ihr Leben verändert hat.
Ja, es ist teilweise alles gleich geblieben wie vorher. Also ich arbeite noch im gleichen Beruf und es ist mir auch ganz wichtig, gerade auch mit den Kindern, dass es so viel wie möglich einfach normal bleibt und jetzt nicht irgendwelche Star-Allüren plötzlich auftreten, nur weil ich zu den Sternen fliegen möchte.
Ich bringe den Müll nicht mehr raus, genau, ich fliege ins All.
Aber es hat sich schon auch viel geändert, weil es auch viele Reisen, auch jetzt hier heute nach Stuttgart, das ist sehr schön, auch weil es ganz spannende Erfahrungen sind für mich auch, die vorher jetzt nicht unbedingt über ihre Forschung gesprochen haben. Hat in den Medien. Das ist was ganz, ganz Neues, was ich wahnsinnig spannend auch finde. Und ja, man trifft auch viele interessante Leute, das ist auch sehr schön. Aber insgesamt hat sich ja dann einfach der Dienstreisengrad deutlich erhöht.
Das glaube ich. Und wo Sie die Forschung gerade ansprechen, gibt es auch etwas, wo Sie sagen, also so möchte ich über den Klimawandel und über auch Wettervorhersagen im All forschen?
Ja, es gibt tatsächlich von mir, von der Uni Bonn auch ein Projekt. Die haben jetzt sich gerade beworben und es ist auch wurde genehmigt. Das ist ein Sensor, der auf der Raumstation die Satellitenbeobachtung unterstützt, sodass man die Satelliten einfach besser kalibrieren kann und besser versteht, was die überhaupt genau messen. Das ist ein Teil auch, warum die Modelle so schlecht sind, ist, dass die Beobachtungen einfach auch schlecht sind. Also wir haben in manchen Regionen.
Es gibt doch zig Satelliten.
Ja, aber wir haben in manchen Regionen kaum verwertbare Daten. Das glaubt man manchmal gar nicht. Aber gerade auch für Bangladesch, hat man für das gesamte Land irgendwie 10 Wetterstationen mit soliden Daten, wovon man nicht so genau weiß, ob sie überhaupt stimmen oder nicht. Und das ist die Wetterbeobachtung auch zu verbessern und da auch die Netzwerke stabil zu halten und auch auszubauen. Das ist auch ein ganz akutes Thema, denn die Netzwerke wurden sehr zurückgefahren, auch gerade Anfang der 2000er Jahre, weil man dachte, ach, man hat genug Daten. Und das ist tatsächlich ein Problem auch für die Modelle.
Und wie können Sie das konkret angehen, auch in der Schwerelosigkeit? Haben Sie sich darüber schon Gedanken gemacht, wie Sie dann vielleicht auch dort arbeiten?
Ja, also in diesen 10 bis 14 Tagen, die wir auf der Raumstation dann tatsächlich sein dürfen, würde es dann zum Beispiel darum gehen, dass man diesen Sensor betreut, dann auch die Daten abruft und mit dem Team am Boden gemeinsam auswerten kann oder schauen kann, ob man Korrekturen vornehmen muss an diesem Sensor, ob der wirklich auch das misst, was man messen möchte.
Würde das bedeuten, Sie gehen also raus, einen Weltraumspaziergang, leider, ist der mit drin?
Ich befürchte leider nein, aber vielleicht fällt mir noch ein Projekt ein, das ich machen muss. Vielleicht geht der Sensor ja kaputt. Das könnten wir vielleicht einrichten.
Da kommt dann der Gravity wieder.
Ja, genau. Das fände ich durchaus nicht schlecht, aber das ist tatsächlich erstmal nicht geplant.
Gibt es so eine These, die Sie aufstellen wollen? Das ist ja auch gerade bei Doktorarbeiten, Sie haben gerade Ihre Arbeit geschrieben. Gibt es da etwas auch fürs All, wo Sie sagen, ah, das möchte ich gerne widerlegen oder vielleicht auch belegen?
Ja, die Astronautin ist erstmal, und auch Astronauten generell, sind erstmal Servicearbeiter für die Teams am Boden. Das heißt, man selbst darf vielleicht in der Konzipierung mitwirken bei den Experimenten. Aber so richtig eigene Experiment ist mir noch nicht ganz klar, ob das in unserer Freizeit erlaubt ist oder nicht. Tatsächlich würde ich da, ich forsche auch zur Biometeorologie, also wie wirkt sich das Wetter auf den Körper aus? Und da würde ich tatsächlich probieren, da, wie wirkt sich die Schwerelosigkeit auf den weiblichen Körper gerade auch aus, würde ich mir wahrscheinlich da ein Projekt suchen. Da gibt es nämlich Unterschiede zu den Männern. Auch deshalb ist es so interessant, dass auch mal eine deutsche Frau fliegt.
Das Leben im All. Für die allermeisten Menschen bleibt das ein schöner Traum. Aber für Insa Thiele Eich wird dieser Traum wahrscheinlich Wirklichkeit. Als erste deutsche Astronautin soll sie auf die ISS. Gerade war sie mit der zweiten Finalistin, der Eurofighter-Pilotin Nicola Baumann, ein paar Tage in Moskau.
Wir haben angefangen, erstmal Star City kennenzulernen, also das Sternenstädtchen. Und erstmal, da war eine Museumsbesichtigung, da konnte man Juri Gagarins Souvenirs betrachten. Die Russen sind da sehr, sehr liebevoll mit und sehr stolz auch. Also da gibt es alles vom Teeservice bis zum T-Shirt und Magneten. Und da auch die Geschichte mal zu sehen und selbst da zu sein, wo die anderen Astronauten und Kosmonauten trainieren und auch trainiert haben. Das war schon sehr, sehr ergreifend. Und dann stand auch ein Parabelflug auf dem Programm.
Ich wollte gerade sagen, das bis jetzt klang es ein bisschen nach einem Touristikprogramm.
Ja, aber wir mussten halt medizinische Untersuchungen erstmal machen für die nächsten Tage. Und dann war halt der Nachmittag noch frei. Da durften wir so eine Führung auch erleben. Und das ist natürlich auch interessant dann auch. Gerade unter dem Aspekt, dass man selbst vielleicht demnächst ins All fliegt, sieht man das nochmal alles ganz anders. Und der Parabelflug, da fliegt das Flugzeug in dieser Parabelform und man ist dann wechselweise, erlebt man die doppelte Schwerkraft oder Schwerelosigkeit. Und das ist natürlich
der absolute Wahnsinn. Wahnsinn.
Das kann man gar nicht richtig beschreiben. Also das war 2G, also die doppelte Schwerkraft ist tatsächlich enormer Druck und man kann sich kaum bewegen und man kann auch gar nicht mehr lachen. Für mich, es zieht einem die Mundwinkel so richtig nach unten und alle sitzen da so und starren vor sich hin, weil es auch ein bisschen unangenehm ist für den Magen, wenn der plötzlich mit 2G nach unten gezogen wird. Und dann geht es sofort über in Schwerelosigkeit. Das ist auch sehr intensiv, also es ist gar nicht von normal auf schwerelos, sondern von 2G auf schwerelos. Das ist ein ganz schöner, heftiger Übergang auch. Und da haben aber wirklich auch teilweise die Leute einfach nur noch hysterisch gelacht, weil es so schön ist. Also man jaucht da förmlich. Die Gesichtszüge kommen ja auch wieder nach oben. Und man kann gar nicht anders, als zu lachen und sich zu freuen. Und das war schon sehr schön.
Ist sie nicht schlecht geworden?
Mir war tatsächlich nach Parabel 6, war mir kurz so ein bisschen übel, weil wir hatten auch ein sehr eng getaktetes Programm. Also es war nicht nur Touristik und mal kurz erleben dürfen, sondern wir hatten tatsächlich auch ein Programm, was wir auch absolvieren sollten. Ich bräuchte jetzt nicht 120 Parabeln am Stück, weil diese Übergänge schon heftig sind, aber für 10 oder auch 30 wäre ich durchaus nochmal zu haben.
Ich habe den Film Gravity gesehen mit Sandra Bullock, die ja dann wirklich auch sich retten muss ins All, um zu einer anderen Raumstation zu kommen. Träumen Sie manchmal von solchen Situationen?
Ich habe jetzt tatsächlich, nachdem wir diesen Parabelflug hatten und auch in der Sojus mal saßen, auch richtig an dem richtigen Platz, auch an dem wir auch fliegen würden, potenziell, habe ich tatsächlich gerade letzte Nacht davon geträumt, wie das wohl wäre, auf der Raumstation anzukommen und aus dem Fenster zu schauen, was das für ein Gefühl ist, die Erde zu sehen. Das war das erste Mal, dass ich das so intensiv geträumt habe. Also musste ich vorhin auch dran denken, es ist ein sehr schönes Gefühl. Aber so Albtraum-Szenarien, ich habe den Film tatsächlich bewusst nicht gesehen. Habe ich bisher nicht gehabt, nein.
SWR1, Leute der Woche jetzt mit Sascha Bisley. Sascha Bisley ist Filmemacher und Sozialarbeiter. Er gibt Kurse zur Gewaltprävention, er geht in Schulen, er geht in Gefängnisse und das alles ergibt durchaus einen Sinn. Denn Bisley hat selbst eine hochkriminelle Vergangenheit. Der Dreiklang seiner Jugend war Alkohol, Drogen, Gewalt.
Ich beschäftige mich ja immer noch damit und das sehr intensiv. Ich glaube, dieser Wunsch, das nicht vergessen zu wollen, sorgt dafür, dass ich mich damit immer wieder konfrontiere.
Sie sind schuld am Tod eines Menschen, Jonathan, ein Obdachloser, den Sie so lange geschlagen und malträtiert haben, dass der dann später an den Spätfolgen gestorben ist. Denken Sie jeden Tag an den?
Nein, Nein, ich glaube, das ist auch nicht möglich. Ich versuche es nicht mehr zu verdrängen und ich glaube, dass es auch daran liegt, dass ich mich mit der Tat sehr intensiv auseinandersetze, ein Buch drüber geschrieben habe, mit in Schulklassen gehe, davon berichte. Ich glaube, das sorgt dafür, dass ich das sehr kontrolliert in Erinnerung behalte. Ich glaube, das wird sonst mein Leben zerstören. Das wäre sonst nicht möglich.
Kann man mit sowas komplett abschließen?
Nein. Also ich nicht. Ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die das können. Wahrscheinlich gibt es die, aber für mich ist es undenkbar. Also mir hat diese Vergebung meines Opfers erst das Leben, das ich jetzt führe, ermöglicht und dafür bin ich sehr dankbar.
Dieses Opfer hat etwas sehr Bemerkenswertes gemacht. Jonathan hat in ihrem Gerichtsverfahren ausgesagt, er hat für sie ausgesagt, ja, und er hat den Richter um ein mildes Urteil gebeten. Warum hat er das gemacht?
Das frage ich mich bis heute. Aber ich glaube, so eine Teilerklärung dafür wäre, Jonathan selbst wurde von der Polizei als unangenehmer Obdachloser, wie sie sich damals geäußert haben, beschrieben. Jemand, der sehr viele Vorstrafen hatte, auch in Gewaltdelikten. Und in den Briefen, die wir uns gegenseitig geschrieben haben, hatte des Öfteren erwähnt, dass er sich sehr gut in meine Lage hineinversetzen kann und eigentlich ganz genauso gewesen ist früher. Und er einfach nachvollziehen kann, dass er zur falschen Zeit am falschen Ort war und mir verzeiht. Das hätte jeder sein können.
Mussten Sie Ihr Leben komplett umkrempeln, dann auch mit der Gefängniserfahrung im Hintergrund? Oder hat es gereicht, an ein paar Stellschrauben irgendwie ein bisschen was zu drehen?
Ich glaube, grundlegend sollte man sich selbst verändern können. Das Leben verändert sich dann automatisch nebenher. Alte Gewohnheiten, vielleicht auch Wertesysteme neu überdenken und einfach ehrlich zu sich sein. Ich habe eingesehen, dass ich ein Vollidiot gewesen bin, dass ich mein Leben mit Mist und Dreck verbracht habe und dass nur ich daran schuld war. Nicht falscher Umgang oder schlechtes Elternhaus oder nicht in den Arm genommen worden zu sein, sondern dass ich einfach an vielen Punkten die falschen Entscheidungen getroffen habe. Das passiert nur Idioten.
Kann man das alte Leben, kann man die alten Werte, kann man auch die alten Freunde einfach entsorgen?
Nicht ganz einfach, aber der Versuch ist es auf jeden Fall wert und bei mir hat es bis jetzt ganz gut geklappt. Also 25 Jahre Straffreiheit sind da schon mal ein guter Beweis für mich. Das habe ich früher nicht mal einen Monat hinbekommen. Und ich glaube, dass dieses Umfeld natürlich ganz wichtig ist für den Nährboden, der sowas möglich macht. Aber wie schon gesagt, ich glaube, die Hauptentscheidung liegt bei einem selbst. Und wenn man das nicht möchte, dann tut man Dinge auch einfach nicht.
Also der für mich entscheidende Satz, den Sie vorhin gesagt haben, war, ich war derjenige, der absolut schuld dran ist und der verantwortlich ist. Und nicht die Umstände, absolut, und die falschen Freunde, ja, oder wer auch immer.
Ich habe im Gefängnis so viele Menschen kennengelernt, die immer gesagt haben, ich bin unschuldig hier, ich habe einen schlechten Anwalt gehabt oder eigentlich war ich gar nicht der Täter. Ja. Da, so kann man keine Resozialisierung starten.
Mit 19 verletzt Sascha Bisley einen Obdachlosen so schwer, dass der an den Spätfolgen stirbt. Im Knast versucht Sascha Bisley sich umzubringen. Als das nicht klappt, beschließt er, sein Leben radikal zu ändern. Heute mit Mitte 40 arbeitet Bisley in zwei Berufen als Sozialarbeiter und als Filmemacher.
Ich drehe meine eigene Reportage, die heißt Szene Deutschland und läuft auf ZDF Info. Okay. 3 Folgen bis jetzt.
Welche Folgen waren das?
Die erste Folge war unter Hooligans, die zweite unter Junkies und die dritte war unter Tätern, die dann auch zum großen Teil über meine eigene Geschichte ging.
Die eigene Geschichte, also selbst gewalttätig gewesen zu sein, kriminell geworden zu sein, dieser Fast- oder Quasi-Totschlag an einem Obdachlosen und dann die Begegnung mit anderen Tätern.
Und Opfern.
Welche Begegnung war schlimmer für Sie, die mit den Tätern oder die mit den Opfern?
Ich glaube, die waren beide gleich schlimm. Jeder auf seine eigene Art. Mit den Tätern natürlich zu sehen, dass man selbst Dinge getan hat, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Und bei den Opfern die Erkenntnis, einfach nochmal den Spiegel vorgehalten zu bekommen. Ja, also Opfer, die denen schlimmes Leid passiert ist, denen schlimme Dinge angetan wurden. Oder die Eltern zum Beispiel vom kleinen Mirko, die schlimme Sachen erlebt hatten, wo man dann da sitzt und sich denkt, du bist genau einer von den Leuten, die solche Sachen gemacht haben.
Ja. Wobei die Eltern, glaube ich, eine sehr, sehr große Größe auch gezeigt haben,
ja,
im Verhalten gegenüber dem, der,
genau, die haben dem Täter so vergeben. Genau. Und das war natürlich dann für mich auch nochmal eine neue Erfahrung, mit denen im Wohnzimmer zu sitzen und selbstgemachte Hawaii-Toasts mit denen zu essen und darüber zu reden, wie sie dem Mörder ihres 10-jährigen Sohnes vergeben konnten. Ja? Und sie sitzen selbst dabei mit einem Täter am Tisch und sind freundlich und überaus gute Menschen. Also das war eine tolle Erfahrung.
Ein Täter von früher, der auch auf seine Art seine Spur gefunden hat, mit dem haben wir vor ein paar Jahren auch mal Sendung gemacht, Dieter Gurkasch, Raubmörder, saß, glaube ich, insgesamt 25 Jahre im Gefängnis. Mhm. arbeitet jetzt als Yoga-Lehrer in Hamburg,
ja.
Auch nie mehr dann straffällig geworden. Wie haben Sie den erlebt?
Ja, es war eine sehr seltsame Verbindung zwischen uns. Wir haben uns sehr gut verstanden, er war mir sehr sympathisch. Ich glaube, andersrum fühlte sich das ähnlich an. Und wir haben auch, wenn die Kameras aus waren, sehr, sehr gute, sehr tiefe Gespräche geführt. Also ein Mann, der den Raum füllt, wenn er reinkommt und der auch, der es mir sehr leicht gemacht hat, ihn zu mögen.
Mit dem haben Sie was sehr Originelles gemacht, insofern, als Sie die Knastzelle quasi versucht haben nachzubauen, um dieses Gefühl wieder hochzuholen, auf 6, 7 oder 8 Quadratmeter
genau.
zu leben.
Und wir haben das ja nur mit Klebeband auf dem Boden, die Umrisse abgeklebt, und trotzdem war diese bedrückende Enge sofort wieder da. Und man sieht auch in den Aufnahmen, glaube ich, ganz gut, dass wir beide zwar so ein bisschen miteinander scherzen und flachsen, aber dass das, glaube ich, auch eine Art Schutz gewesen ist. Also wir haben uns sofort wieder in diesem Turnus des Gefängnisses gefühlt, und das war schon beeindruckend.
Also ja. Bei Ihnen waren es keine 25 Jahre, sondern ein Jahr. Aber hat auch dieses eine Jahr dazu geführt, dass Sie bis heute Albträume manchmal haben?
Definitiv. Aber ich glaube, bei mir sind die Albträume eher der Tat als dem Gefängnis geschuldet. Das Gefängnis war für mich eigentlich ein Auslöser, mein Leben zu überdenken.
Vorgestern, am Freitag, war Suryo Sokada zu Gast in Leute bei Nicole Köster, Psychiater und Neurowissenschaftler der Universität Tübingen, der an einem hochspannenden Projekt arbeitet. Mit Gehirn-Computerschnittstellen sollen beispielsweise Menschen, die ihre Hände nicht bewegen können, selbstständig essen und trinken.
Die Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte, kann man sagen, hat dazu geführt, dass wir diese Geräte, die damals raumfüllend waren, wie Computer auch einen ganzen Raum ausgefüllt haben, miniaturisiert sind. Und auch so klein, dass man sie im Alltag einsetzen kann. Das heißt, man kann diese Hirnströme im Bereich von 1 Millionstel Volt auch im Alltag zuverlässig messen. Und die Studien, die wir im Moment durchführen, konzentrieren sich auf Querschnittsgelähmte und Schlaganfallpatienten. Das sind Patienten, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Hand sinnvoll einzusetzen im Alltag. Etwa 1/3 aller Schlaganfallpatienten, 15 Millionen Schlaganfallpatienten jedes Jahr weltweit, 100.000 in Deutschland, die im Prinzip ihre Hand nicht mehr einsetzen können.
Angenommen, ich wäre Schlaganfallpatient, könnte mich nicht mehr bewegen, wollte jetzt etwas essen. Wie könnte ich das mit dieser Gehirn-Computer-Schnittstelle tun?
Also die Hirn-Computer-Schnittstelle ist ja erstmal nur die Schnittstelle, um Ihre Absicht, etwas zu greifen, von der Kopfoberfläche zu detektieren, also zu messen. Jetzt wird dieses Signal über einen Computer übersetzt, und zwar in Echtzeit, also möglichst ein paar hundert Millisekunden Takt, an Motoren, die befestigt sind an ein Exoskelett, dass sie sich überstolpen über die gelähmte Hand.
Wie so ein Handschuh.
Wie ein Handschuh. Jetzt könnten Sie dieses System so einsetzen, dass immer, wenn Sie etwas greifen möchten, sich vorstellen, wie Ihre Finger etwas greifen, und wir identifizieren die Hirnstromveränderungen, die damit einhergehen, und leiten die an die Motoren. Und dann geht die Hand zu.
Wie reagiert dann ein Schlaganfallpatient, der sich plötzlich wieder bewegen kann?
Unsere ersten Patienten, die teilweise über Jahrzehnte ihre Hand nicht mehr selbstständig, willentlich bewegen konnten, die waren natürlich völlig überflutet von einem Glücksgefühl. Ja, das kann man im Prinzip gar nicht beschreiben.
Also ein neues Lebensgefühl, was Sie dadurch erschaffen. Sehen Sie auch Gefahren darin?
Naja, Gefahren sehe ich in dieser Technologie, in dieser Anwendung erstmal nicht. Aber wenn Sie jetzt Hirnströme im Alltag ableiten, dann gibt es natürlich die Möglichkeit des Missbrauchs, dass man diese Daten nicht ausreichend schützt. Und eine weitere Gefahr ist natürlich, dass die Zuverlässigkeit dieser Geräte nicht zu 100% gewährleistet ist, wenn man sie allein über das Gehirn steuert. Ja, Sie müssen sich mal vorstellen, die beste Leistung, die man erreicht, sind so 70-80% Genauigkeit in der Interpretation der Hirnströme. Dass, wenn Sie jetzt 10-mal die Tasse Kaffee hochheben oder Ihren Tee, 2-mal lassen Sie fallen.
Ja.
Das ist nicht tolerierbar im Alltag. Und deswegen haben wir in Tübingen ein System entwickelt, das im Prinzip eine Kombination aus verschiedenen Biosignalen verwendet, also Augenbewegung und Hirnaktivität.
Leute der Woche. Am Schluss der Sendung mit einem Mann, der mit seiner Oberpfälzer Brauerei Lamsbräu Biergeschichte geschrieben hat. Franz Ehrensberger hat vor 30 Jahren das weltweit erste Bio-Bier auf den Markt gebracht, gegen viele Widerstände aus der Politik und der anderen Brauereien. In dieser Woche war er Leutegast von Nicole Köster. Frage an ihn, wie gut schmeckt Biobier?
Das hängt jetzt wiederum davon ab, ob man geschickte Braumeister hat. Denn es gibt auch bei Bier Unterschiede. Obwohl man über Geschmack nicht streiten kann, gibt es doch ein Grundverständnis dafür, was ein gutes Bier ist oder was ein weniger gutes Bier ist. Und da ist die Kunst der Braumeister gefragt. Und aus guten, natürlichen Rohstoffen kann man sicher auch ein sehr schmackhaftes Bier machen. Und wenn Sie unser Bier probieren, werden Sie merken, dass diese Biere alle vom Mainstream-Geschmack deutlich abweichen.
Ja, das müssen Sie jetzt natürlich auch sagen und Ihr Bier verkaufen. Es gibt noch andere gute Biere, aber Sie sind auch gelernter Braumeister. War das damals in einer sehr traditionellen Brauerei? Ihr Unternehmen existiert seit nahezu 400 Jahren. War das dann auch eine Revolution?
Das war eine Revolution, als ich diese Idee des ökologischen Bierbrauens auch meinen Mitarbeitern vorgestellt habe. Es war 1980. Und wir haben ja noch eine eigene Melzerei und damit haben wir begonnen, dass wir Braugerste, wir sitzen in einem wunderbaren Braugerstenanbaugebiet in der westlichen Oberpfalz. Und als ich denen sagte, wir wollen jetzt nur noch Biogerste annehmen und wir wollen Bauern gewinnen, die umstellen auf biologischen Landbau, das war für die meisten nicht verständlich. Und ein Braumeister, den wir damals hatten, der hat dann auch da nicht mitmachen wollen. Er hat gesagt, das führt in den Abgrund, da springt er lieber vorher ab.
Sie mussten auch erstmal die Bauern überzeugen. Wie haben die denn reagiert?
Mit genauso Unverständnis. Ich habe, weil ich wollte, dass wir besseres Bier machen, wollte ich bessere Braugerste noch im konventionellen Landbau und habe den Bauern Herstellungsvorschriften gemacht, konventioneller Art, weniger Düngung und so weiter. Und dafür mehr bezahlt. Es ging natürlich in die Hose, wenn die Bauern mehr bezahlt kriegen, dann düngen sie umso mehr, weil dann rechnet es sich doppelt gut.
Ja, dann kommt mehr raus, genau.
So, also habe ich denen gesagt, wenn ihr nicht auf Bio umstellt, kaufe ich euch nichts mehr ab. Und bis auf 2 haben von 60 Bauern nicht mitgemacht. Und dann haben wir ganz konsequent neu angefangen, habe einen Agraringenieur eingestellt, der den Bauern aufgeklärt hat, bei der Umstellung behilflich war, denn damals gab es ja noch nichts Staatliches. Und die Landwirtschaftsberatung war einer unserer größten Feinde. Die CSU und der Bauernverband haben gesagt, das muss ausgerottet werden, diese Gedanken. Das ist allenfalls grüne Spinner, die sind uns gefährlich. Also das war alles damals noch ganz schwierig.
Ließ sich das denn überhaupt auch überprüfen, zu sagen, jetzt hat der Bauer tatsächlich so ökologisch gearbeitet? Weil wirklich nachforschen, nachvollziehen kann man das ja nicht.
Doch, die Analytik war damals auch schon gut. Also die war schon so weit ausgeprägt, dass man das sehr gut nachweisen konnte. Und wir haben auch, weil wir gewusst haben, dass wir auch möglicherweise betrogen werden, eben diesen Agraringenieur eingestellt, der die damals noch wenigen Bauern auch regelmäßig kontrolliert hat. Und auch da haben wir auch ein paar Übeltäter gefunden, die wir natürlich sofort eliminiert haben. Und das war, hat eine sehr erzieherische Wirkung gehabt.
Eins gehört. SWR 1.